Auenland FM.
Tolkiens Karten.
Kreuz und quer durch Mittelerde.
Ein Podcast mit Lukas und Tobias.
Hallo Tobias.
Hallo Lukas, was machst du denn hier auf meinen Ohren?
Mach mal die Augen zu, Tobias.
Okay, hab ich.
Stell dir die Mittelerde-Karte jetzt mal vor.
Okay, welche?
Die Standard-drittes Zeitalter aus dem Herrn der Ringe.
Alles klar.
Was sind für dich die ersten drei markanten Plätze, die dir einfallen?
Mordor unten rechts. Dann ist das nächste Markante ist im Prinzip ja die Küstenlandschaft, die so quer hoch geht. Und das dritte wäre die Gebirgskette in der Mitte.
Und denkst du, dass du, wenn du das Ganze nur durch Text beschrieben bekommen hättest, dass du dir das so im Kopf vorstellen könntest?
Kommt drauf an, wie gut der Text ist.
Ja, aber so du hast ja teilweise diese kleinen Fitzelchen.
Ja, es wird schwierig, aber ich würde sagen, ist machbar auf jeden Fall.
Genau, aber dann hast du nicht mehr viel Handlung in dem Buch wahrscheinlich.
Das stimmt natürlich.
Und genau deshalb haben wir diesen Podcast hier. Denn Karten sind wichtig.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Und für die es nicht wissen, jetzt oute ich mich. Ich meine, das ist ja nicht mein erster Podcast hier. Ich bin ein absoluter Geografie-Noob. Orientierungssinn par excellence. Ich kriege auch alle 16 Bundesländer in Deutschland zusammen. Bei Österreich hört das dann schon auf. Aber dafür haben wir ja dich, Lukas.
Ja.
Natürlich weiß ich auch, welche Länder wo in etwa um Deutschland herum liegen, wo Amerika ist. Und also, aber so Karten, ich erinnere mich noch, ich bin ja schon etwas älter. Als ich zu meiner Kindheit verreist bin zu Hause, da gab es noch keine Navigationsgeräte. Da gab es so ein großes, dickes Buch auf dem Schoß. Da musste man als Kind-Jugendlicher noch gucken, dass man auf diesen Karten A, die richtige Autobahn findet, den richtigen Abschnitt findet und dann blitzschnell rausfinden, ob man da jetzt abfahren muss oder nicht. Und sagen wir es mal so, ich habe es nicht lieben gelernt.
Ja, aber es ist schon toll. Ich meine, bei mir war es jetzt weniger auf Autobahn und so, sondern ich kenne es halt vor allem aus der Feuerwehr und vom Wandern, weil früher, ne, gab es halt auch keine Navigations-Apps fürs Handy, sondern man hat halt Wanderkarten gehabt. Die hat man auch immer aufpassen müssen, weil die mussten relativ aktuell sein, weil so ein Wanderweg in den Alpen, der kann sich schon mal verschieben. Und weißt du, wer auch Wanderkarten gebraucht hat?
Ja, natürlich weiß ich das.
Ja, nämlich da gab es so einen Mann, der hat so ein paar Geschichten geschrieben.
Nein, stopp, du musst es richtig. Der hat ein paar Sprachen erfunden. Also wenn wir ja, also ne, wir wollen ja schon in der richtigen Reihenfolge bleiben. Und hat dann entschieden, Mensch, diese Sprachen, die muss ja auch irgendjemand sprechen. Und hat sich dann Völker überlegt. Und hat gesagt, mein Gott, die müssen ja auch noch irgendwo positioniert werden. Und dann kamen die Karten.
Ja, die Karten kamen ja tatsächlich eigentlich ziemlich spät, muss man sagen.
Ja.
Wir werden in diesem Podcast über sehr viele Karten reden. Es gab Karten, die gab es schon sehr, sehr früh, die nichts mehr sehr viel mit den Karten zu tun haben werden, die wir jetzt sehen.
Ich meine, das ist ja auch kein Wunder, wenn man sich die ersten Kapitel anguckt oder die ersten Entwürfe, die Tolkien seinerzeit geschrieben hat. Also ich glaube, den Namen von dieses Mannes haben wir bisher noch nicht erwähnt. Ja. Natürlich ist die Rede von Tolkien, aber ich meine, gut, das macht natürlich auch den Titel des Podcasts eigentlich deutlich. Von den ersten Kapiteln ist ja auch nicht alles in der Form zwangsläufig noch erhalten, wie es früher war. Also die komplette Geschichte war ja im Wandel. Dementsprechend waren es die Karten natürlich auch, wenn auf einmal komplette Kontinente weg sind oder umdisponiert werden oder andere Sachen hinzugefügt werden, dann muss man halt solche Sachen auch nochmal ergänzen.
Genau, oder wie es teilweise ist, wurden sie ja nie ergänzt. Es gibt ja ganz alte Weltkarten, die Tolkien mal gezeichnet hat. Das war aber noch lange, bevor es den Herrn der Ringe überhaupt gegeben hat. Die sind dann recht spannend und von diesen Karten sind ja dann zum Beispiel auch dieser historische Atlas von Mittelerde entstanden, wo quasi die neuen Karten und die alten Karten zusammengeschoben wurden.
Ja, aber vielleicht sollten wir einfach auch bei diesem Podcast, wir sind jetzt eigentlich schon direkt reingestiegen, mal mit den ersten Schritten anfangen. Lukas, dich kennt man da draußen eher unter dem Begriff Tolkien erklärt. einer der großen Top-YouTuber in der deutschen Sprache zum Thema Tolkien, Experte, was Karten und knifflige Wortwitzfragen betrifft und natürlich als Head of YouTuber zählt bei den Tolkien-Tagen. Ne? Und mit dir zusammen waren wir, oder andersrum gesagt, 17 Monate ist das, glaube ich, ja, hattest du gerade rausgefunden. Hast du eine Eigenschaft von mir kennengelernt, wo schon einige nicht schlecht gestaunt haben?
Ja, das, wenn man so ein bisschen über Karten redet und dann plötzlich so die Idee aufkommt, hey, das wäre eine gute Idee für einen Podcast. Tja, 2 Minuten später sagt Tobias, hey, ich habe hier eine Domain mir gesichert. Wann legen wir los? Und dann ist erstmal viel Zeit vergangen. Bei Frodo waren es 17 Jahre, dass der Ring stillgelegen ist. Bei uns waren es jetzt 17 Monate.
Und wer mich noch nicht kennt, dem sei vielleicht gesagt, mein Name ist Tobias, erster Vorsitzender bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und Host von 7 anderen Tolkien-Podcasts und ein Westeros-Podcast. Alle Infos findet ihr sowohl zu Lukas' Kanälen als auch zu meinem Podcast und den ganzen Sachen natürlich in den Shownotes. Und da kommen wir zum ersten wichtigen Punkt. Dieser Podcast funktioniert nur, wenn ihr immer auch einen Blick in die Shownotes werft. Dort werden wir euch Bilder verlinken. Dort werden wir euch Videos verlinken. Dort werden wir teilweise auch Bilder einbinden. Weil gerade bei Karten ist es manchmal sinnvoll, herzugehen und zu sagen, okay, ne, wir befinden uns gerade hier. Alles Wichtige findet ihr bei uns in den Shownotes. Wenn ihr uns auf Spotify hört, da gibt es, glaube ich, oder da werden, glaube ich, nicht immer alle Shownotes angezeigt, dann könnt ihr einfach auf tolkiens-karten.de gehen. Dort findet ihr auch alle Episoden aufgelistet und wenn ihr dann einfach auf den Titel der Episode klickt, bekommt ihr auch die ganzen Shownotes angezeigt. Aber diese Shownotes sind für diesen Podcast, so viel können wir jetzt schon mal verraten, elementar, weil sie das schriftliche Begleitbuch zu den einzelnen Folgen sein wird.
Genau, es wird relativ zentral werden, weil es wird mehr ein Lernpodcast an vielen Stellen werden.
Vor allem für mich.
Ja, für mich auch, weil die Karten von Tolkien, sie sind nicht vollständig, auch die uns gegeben wurden. Und man kann sehr viel in den Texten noch finden, um die zu ergänzen. Und das wird's auch in der Form Arbeitsblätter dann geben.
Wie genau? Also wir haben eine Idee, wir haben ein Konzept. Wir haben aber noch nicht des Weisheitsletzten, oh Gott, wie geht das Spruch nochmal?
Schlusses,
danke. Das heißt, auch wir wollen hier mit euch mitleben und wachsen. Und dafür sei schon mal unser Discord ans Herz gelegt. Unter auenland.chat erreicht ihr uns. Es gibt für jede Folge im Discord ein Forum, beziehungsweise ein Thread, wo man sich über einzelne Episoden wunderbar unterhalten könnt. Wir sind auf euer Feedback angewiesen. Das könnt ihr tun, entweder unter feedback@tolkiens-karten.de oder eben im Discord-Chat oder eben auf tolkiens-karten.de. Da gibt es ein Kommentarfeld. Wir hoffen, dass ihr euch auch regelmäßig beteiligt. Und wir werden nicht nur Karten besprechen, sondern ich gehe davon aus, wenn wir zum Beispiel über Karten reden, die Tolkien gemacht hat oder in seinem Leben beschäftigt hat, zum Beispiel an der Somme, da würde ich dann zum Beispiel die Annika einladen, die ja mit Tolkien im Ersten Weltkrieg ihre Masterarbeit geschrieben hat und wo man dann halt auch mal so kartentechnisch mal Sachen besprechen können. Es gibt auch andere Karten, die vielleicht Tolkien inspiriert haben. Also es werden nicht nur die Karten, die Tolkien gezeichnet hat, wobei die meisten, korrigier mich Lukas, dann ja nachher finalisiert eher seinen Sohn gezeichnet hat.
Genau, beziehungsweise die wir zu Gesicht bekommen haben, in der Anzahl sind die meisten schon von J.R. selbst.
Okay. Aber auch sein Sohn hat damit gearbeitet und wir versuchen hier jetzt einfach mal ein wenig Licht ins Chaos zu bringen. Es wird Bücher geben, es gibt dann das Buch irgendwie Frodos Reise, was ja Karten beinhaltet. Es gibt das große Atlas-Buch, da fällt mir gerade der Titel nicht ein. Hast du ihn gerade griffbereit?
Der historische Atlas von Mittelerde von Karen Wynne Funstead.
Vielen Dank. Wie gesagt, die findet ihr auch beide in den Shownotes einfach mal verlinkt, wer sich da schon mal angucken möchte. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch die haben Fehler, aber ganz klar, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Auch wir werden Fehler machen. Wir versuchen sie natürlich zu vermeiden. Und wenn was passiert, dann versuchen wir es natürlich in der nächsten Folge zu korrigieren und freuen uns auf euer Feedback nach dem Motto, das ist aber etwas anders. Also nobody is perfect. Wir erst recht nicht. Aber das soll ja hier ein Gemeinschaftsprojekt mit euch werden.
Ja, und ich freue mich schon sehr, weil es gibt für uns auch viel zu lernen. Und das Ganze hängt auch mit einem Projekt zusammen, aus dem ist es eigentlich entstanden ein bisschen, dass ich tatsächlich mich mal ransetzen möchte und die Karten digital haben mit allen Ebenen in verschiedenen Zeitaltern. Und da wird sich auch der Podcast ein bisschen drehen, wo es vielleicht in Tolkiens Karten, die er selbst gemacht hat, Probleme gibt, die auch mit dem Text nicht zusammenpassen. Ein paar habe ich schon gefunden, das werden ein paar spannende Sachen. Aber gehen wir mal an den Anfang.
Oh, du möchtest also direkt, also ne, wir machen hier nicht nur eine Einführungsfolge, sondern wir starten jetzt hier gleich richtig durch, Lukas.
Ja, mit so ein bisschen schneller History einfach von Tolkien.
So was wirklich, ja.
Nämlich, der Mann hat ja selbst Kartenerfahrungen, hauptsächlich durch zwei Dinge. Da gibt's auch einen schönen Artikel dazu, den haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Wir müssen uns jetzt kurz ein Bild machen. Tolkien
hat in die Augen zumachen?
Nee.
Okay, schade.
Das ist okay jetzt. Aber Tolkien kommt ja aus einer ganz anderen Zeit. Also, ne, als der nach England gekommen ist, wann war das? War das schon 1900 irgendwas?
Ich glaube nicht. Der ist ja mit 3 rüber.
Ja, das war dann, der ist 93, 92. Ja, okay, dann war es 95 rum. Da hat es noch kein Flugzeug gegeben. Da hast du die Welt noch nicht von oben sehen können, vielleicht mit Heißluftballons oder so, aber Kartografie war damals noch sehr komplex. Karten waren gut, gibt's ein paar alte aus der Zeit, aber wir sind weit von dem entfernt, was wir heute innerhalb von 5 Sekunden auf unserem Smartphone aufrufen können.
Oh ja.
Und der erste größere Kontakt wird wohl im Jahr 1911 gewesen sein, als er hier in unser schönes Nachbarland gekommen ist, in die Schweiz, und dort wandern gegangen ist.
Ja.
Und ja, man findet leider nicht die Originalkarten, die es zu der Zeit gibt, aber ähnliche. Und da ist sehr, also Farben gibt's da noch nicht sehr viel auf Karten. Das sind sehr simple Karten oft. Und genauso wie ein paar Jahre später. Leider hat er die Ausbildung für den Militärdienst machen müssen. Und da ist auch das Kartenlesen ein ganz wichtiger Punkt.
Vor allem für die Tätigkeit, er war ja Fernmeldeoffizier, er musste dann ja auch überlegen, wo ist die Feindeslinie, wo können wir Kabel in den Trenches, in den Schützengräben verlegen, wie funktioniert das alles, also da war natürlich Karten elementar.
Da sieht man auch schon die ersten Ähnlichkeiten mit im Speziellen der Gondor-Karte, dass zum Beispiel die Symbole für Brücken sind genau die gleichen, wie du sie auf jeder normalen Militärkarte findest. Ich war ja selbst pflichtmäßig beim Militär. Natürlich, du hast heute mehr Farben, aber damals hattest natürlich schwarz-grau als den Hintergrund. Aber dann hattest du vielleicht orange, rot oder blau. Und das war's. Schraffuren oder Color Grading in der Form, das gab's ja damals nicht. Die mussten ja auch billig und schnell produziert sein. Und wenn wir uns jetzt so eine Gondor oder ja Mittelerde-Karte ansehen, da hast du recht wenig Farben. Meistens, ich meine, natürlich auch aus dem Grund, Farbendruck war teuer, aber die sind an sich recht simpel, enthalten aber das an Informationen, was wir brauchen, was an sich eine gute Karte ausmacht.
Stimmt, es ist auch, ich mache mir da ja keine Gedanken zu. Ich schmeiß irgendwie Google Maps an oder Apple-Karten oder OpenStreetMap und du bekommst ja irgendwie 1000 Layer, kannst du dir ein- und ausblenden, aber das kostet ja heutzutage auch nichts mehr. Und gerade so diese Layer-Geschichte ist natürlich herrlich, wenn ich sage, ich brauche keine Höhenangaben, dann lasse ich es halt eben weg. Aber ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, wie das natürlich dann 1915, 1918 so während des Ersten Weltkriegs dann ausgesehen ist. Vor allem, wenn sich dann ja auch Karten permanent ändern. Ne, wenn man sagt, man zeichnet jetzt die Kriegslinie ein, die waren dann ja vielleicht am nächsten Tag oder eine Woche später oder 3 Wochen später schon 6-mal geändert worden.
Und du hast dann auch den zusätzlichen Faktor, die mussten sicher sein. Du musstest eine Karte haben, die du aber nicht verlieren durftest. Und wenn du sie verloren hast, hast du irgendwie teilweise dann noch die Garantie drauf gebraucht, dass die für den Feind unbrauchbar waren.
Ja.
Ich habe dir mal ins Pad eine Karte gehängt, Anfang 20. Jahrhundert, die zweite Karte.
Ja, die British First World War Trench Maps 1915 bis 18 nehme ich mal an.
Genau.
Die habe ich eigentlich gerade nämlich schon weitergeleitet.
Das ist nämlich super. Es gibt da von der National Library of Scotland gibt's ein vollständiges Archiv von allen Karten, die haben. Alles eingescannt, ist wundervoll. Und ich weiß nicht, ob du die gerade irgendwo zur Verfügung hast, deine Gondor-Karte.
Nee, habe ich gerade leider nicht.
Okay. Auf jeden Fall, die Gondor-Karte ist von dem her besonders. Wir gehen natürlich in der späteren Folge nochmal viel genauer drauf ein. Die Gondor-Karte ist die einzige Karte, die Höhenlinien hat.
Okay.
Der einzige Fehler, den die Gondor-Karte hat, sie hat zwar Höhenlinien, aber was fällt dir auf, wenn du hier auf die Höhenlinien schaust?
Entschuldigung, ich bin gerade im Einkaufswagen. Ich muss mal kurz zurück. Sekunde. Okay, bestelle ich nachher in die Originalabdruck. Die Höhenlinien? Oder was? Ich bin mir gerade nicht sicher, was jetzt genau die Höhenlinien sind. Sind das diese roten Linien?
Das sind die orange-roten, genau. Genau.
Wie gesagt, für euch Tipp, wir versuchen es so bildlich wie möglich zu beschreiben, aber ihr könnt sie ja auch, wie gesagt, Link ist in den Shownotes, man kann sie sich kostenlos angucken. Es lohnt sich, sie auf jeden Fall aufzumachen, sie sehen echt geil aus. Ja, die Höhenlinien sind natürlich so wie das Geländer auch, nicht gerade und eben, sondern halt eben eingezeichnet und sehr detailliert.
Genau, aber eine Besonderheit, die hast du auf jeder Linie drauf.
Was meinst du?
Eine Zahl.
Ach so, ja, ich bin davon ausgegangen, das ist ja die Höhe dann.
Ja, das ist aber das Besondere in der Gondor-Karte. Wir haben keine Höhenangaben bei Tolkien.
Oh.
Das heißt, es wurde sich extra die Mühe gemacht, wir haben die ganzen Höhenlinien, aber keiner weiß, wie hoch die Höhe ist und insbesondere, wie weit die Linien auseinander sind. Und ich habe mir das noch nicht genau angeschaut, aber man kann das dann theoretisch wieder rückrechnen und dann einfügen, wenn man nur von einem Berg, der beschriftet ist, die Höhe in einem Text rausfindet. Und das ist die Detektivarbeit, auf die wir hin müssen. Aber ein paar andere Sachen sind noch interessant bei dieser Karte.
Ja.
Natürlich, wenn du dir die blauen Linien ansiehst, das sind die Wehranlagen.
Okay.
Also die Schützengräben und ja. Wehranlagen, die man teilweise eingezeichnet hat. Und wenn du den Hintergrund siehst,
ja,
ist ein...
Sorry. Du meinst diese eingezeichneten Häuser und Straßen und hier Schienensysteme, oder?
Genau, alles, was wirklich in Grau gedruckt ist.
Ja.
Und das kommt ja wirklich aus dem Drucker irgendwo raus. Das ist ja quasi eine Premium-Map aus der Zeit.
Ja.
Und wenn du da ganz genau teilweise hingehst, siehst du, wie da gearbeitet wurde. Diese Wälder.
Ja.
Ist alles mit Stempeln gemacht.
Ach, stimmt. Sie sehen alle relativ gleich aus.
Und, ne, müssen wir wieder zurückdenken. Andere Zeit. Gab's ja keinen PC, wo du einfach Steuerung C, Steuerung V machen konntest.
Ja.
Also so Karten sind ja in der echten Welt und auch natürlich die von Tolkien, das sind schon Kunstwerke. Auch ja. Wenn der Zweck, für die diese jetzt verwendet werden, eher traurig ist, aber so ist das nun mal.
Also wie gesagt, auch die Karte, die wir verlinkt haben, wie gesagt, vom Ersten Weltkrieg, sie ist halt einfach absolut, wenn man sich überlegt, dass das über 100 Jahre her ist, unglaublich detailliert, unglaublich gut auch erhalten. Und es macht halt einfach Spaß, durch diese Karte zu scrollen und ran zu zoomen und irgendwie sich Wehranlagen, die komplett kreuz und quer laufen. Und die meisten sind wirklich gerade mehr oder weniger eingezeichnet, auch wenn sie das nicht waren. Und dann gibt's auch hier und da immer mal wieder so kleine Bereiche, wo man einfach feststellt, so, ja, da wurden halt wirklich Grabenkriege gefochten und um irgendwie Berge rauf und runter und Tunnel. Und das ist absolut faszinierend.
Ja, und teilweise siehst du ja wirklich die Wehranlagen, wie die eingezeichnet wurden.
Ja.
Ist faszinierend. Wäre auch spannend, die Karte mal über eine heutige Karte einfach über Google Maps drüber zu legen, was sich da verändert hat.
Ja, also ich habe gerade aus der Schattenredaktion eine Nachricht erhalten mit dem Hinweis, an der hier könnte Tolkien mitgewirkt haben. Und die packe ich jetzt auch einfach mal ins Pad. Dum, 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 dum.
Das ist ja auch cool, quasi auf der Auswahlseite, die habe ich jetzt leider nicht drin gehabt. Da kannst du quasi einfach mit Rechtecken raussuchen, aus welchem Bereich die Karte ist. Und in der Somme und in Verdun hast natürlich relativ viele Karten, die angefertigt wurden.
Ja, also ich habe dir jetzt gerade mal die Karte ins Pad gepackt.
Yes.
Und wie gesagt, da ist Anni ja unsere absolute Expertin drin. Und da siehst du dann halt auch so, wie rote und blaue Linien sich dann teilweise durchkreuzen.
Genau, da sieht man auch wieder, die Farben sind nicht unbedingt einheitlich zwischen den Karten.
Ja.
Weil hier sind die, boah, ei, ei, ei. Das ist nochmal eine andere Dichte von Wehranlagen. Huiuiui.
Ja, aber auch hier gibt es dann, das hat mir bei der einen Karte gerade noch gefehlt, auch in der Legende, noch die Farben irgendwie, was ist Grounded Cut Up by Artillery Fire, Minenkrater sind eingezeichnet, British Frontline Trenches sind dann die blauen und
ich glaube auch, dass bei der ersten Karte, dass die da nachher, dass das einfach eine normale Karte war.
Ja.
Und die dann geändert wurde.
Das kann sein. Also ich habe gerade nachgeguckt, dass ich konnte mit dem Begriff nämlich nichts anfangen. Die roten Punkte, wo ich meinte, wo blau im Prinzip durch rot durchsticht, ist offiziell tituliert mit Verwicklung oder andere Hindernisse. Wahrscheinlich dann halt auch nur mit Feindkontakt dazwischen. Und ja, absolut.
Warte, hast du ein Beispiel, Planquadrat?
Überall. Also du hast zum Beispiel 24. Planquadrat R24, nee, stimmt gar nicht, nee, es ist Q24 und Q18, da siehst du wie im Prinzip so der blaue Weg eben durch so ein rotes Gebiet sich durchschlängelt.
Ja.
Das meine ich halt einfach, dass das Rote sind die Hindernisse und gegebenenfalls auch Verwicklung, Feindkontakt und ähnliches. Und die blauen Linien sind dann halt eben die Wehranlagen oder die britische Frontlinie, was ihre Graben angehen.
Mhm. Aber dann noch sehr im Detail eingezeichnet, wo die deutschen Gräben liegen.
Ja, vielleicht waren das ja auch mal früher andere Gräben. Britisch, ne? Also ne, wir wissen ja, dass es im Ersten Weltkrieg ja auch immer wieder Landgewinn gab und andere Sachen. Also hier sieht man halt einfach unglaublich detailliert und auch wie wichtig Karten sind, ohne uns jetzt schon im Ersten Weltkrieg zu verfestigen. Aber einfach mal, wenn man so ein bisschen geschichtsinteressiert ist und wissen möchte, wie halt einfach solche Sachen ja funktionieren und auch welche Bedeutung Karten zu der Zeit damals hatten. Weil was wir auch nicht gesagt haben, was ja für uns normal ist, es gibt Satelliten. Es gibt irgendwie so viele Satelliten da oben, die permanent Fotos von der Erde schießen. Ich weiß noch, als Google Street View rauskam, konntest du irgendwie gucken am Anfang, ob dein Auto noch vor der Haustür stand oder nicht, gefühlt. Und
so, weil so oft. DSGVO gab es damals ja noch nicht.
Ja, auch weil es so oft war und überhaupt, dass man halt aus dem All in der Lage war, irgendwie zu gucken, ob der Aufkleber auf der Heckscheibe noch gut sichtbar ist oder nicht, eines Autos. Also ich meine einfach so die technischen Möglichkeiten. Und ich finde, das dürfen wir bei diesem Podcast nicht vergessen, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Das sind Sachen, die heute für uns selbstverständlich sind oder mit einem Fingerschnipp, was früher echte Handarbeit war.
Ja, und vor allem, damals gab es wirklich Leute, die Landvermesser waren, deren einziger Job war es, nur durchs Land zu gehen und quasi zu messen. Was für heute natürlich sagst du, ja, Satellit, easy, machst ein Foto und schaust dir das an, aber wenn du nicht höher kommst als ein paar, ja, 1000 Meter mit einem Ballon, ja, wobei 1000 Meter ist, glaube ich, für einen Heißluftballon auch schon hoch, da ist das natürlich eine komplexe Sache. Und wenn man sich aber so Weltkarten von damals ansieht, die waren schon echt gut.
Ja, und es ist halt einfach faszinierend. Und da kommen wir dann, oder dann können wir jetzt von mir aus auch gerne den Bogen wieder zu Tolkien schließen, der ja im Herrn der Ringe ein Werk geschaffen hat, das so groß ist, oder generell ein Epos geschaffen hat, ja nicht nur der Herr der Ringe, Silmarillion, Hobbit, gehören ja auch noch dazu, dass sie einfach auch so groß sind, dass sie auch Karten brauchen. Und das Ganze vereinfacht dann ja auch so Sachen wie Aussagen, dass Frodo 2700 Kilometer gelaufen ist, um den Ring in den Schicksalsberg zu werfen. Das macht's ja auch für uns einfach nochmal wesentlich greifbarer, diese Karten, diese Angaben, diese Abschätzung, weil wenn man sich überlegt, ich weiß jetzt, wie gesagt, ich kann wieder nur für Deutschland sprechen, vom nördlichsten bis südlichsten Punkt Deutschlands sind es in etwa, oh Gott, ich hatte es gestern noch nachgeguckt, knapp 1000 Kilometer waren das. Ich google lieber nochmal schnell.
Dürfte aber hinkommen, bisschen über 1000, Luftlinie natürlich.
Ja, Luftlinie.
Da kann man einfach eine schöne gerade Autobahn durchziehen.
Also die längste Ausdehnung Nord-Süd sind etwa 876 Meter.
Kilometer?
Stimmt.
Deutschland ist sehr klein.
Ich glaube, selbst Liechtenstein ist größer. Also das wären bei 2700 Kilometer, die Frodo gegangen ist, mehr als dreimal, also Nord, Süd, Süd, Nord, Nord, Süd. Und dann hat man immer noch ein paar Kilometer übrig. Einfach nur mal so, um die Distanz zu überlegen. Und dann darf man sich auch nicht vergessen, dass ein Hobbit ja maximal 1 Meter in etwa groß ist. Das heißt, auch da ist die Schrittlänge nicht wie bei mir bei knapp 1,90. Das heißt, wenn ich 2700 Kilometer gehe, ist das immer was anderes, als wenn ein Hobbit gibt. Und diese Karten ermöglichen es uns, zu nachvollziehen zu können, über welche Leistung und welche Dimensionen wir hier reden.
Aber nicht nur uns ist das Ding, weil Tolkien hat das ja beides parallel entwickelt. Und da habe ich ja ein eh recht bekanntes Zitat rausgesucht aus Brief 144 an Naomi Mitchison.
Oh nein, soweit sind wir doch gar nicht in Tolkiens Briefen.
Kommt noch. Vom 24. April 1954, also dürfte schon nach dem dritten Teil gewesen sein, Veröffentlichung. Bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. I wisely started with a map and made the story fit, generally with meticulous care for distances. The other way about lands one in confusion and impossibilities. And in any case, it is weary work to compose a map from a story. Die deutsche Übersetzung dazu ist, ich fing wohlweislich mit einer Karte an und legte die Geschichte so an, dass sie hineinpasste, im Allgemeinen mit penibler Beachtung der Entfernungen. Wenn man es umgekehrt macht, landet man in Durcheinander und Unmöglichkeiten. Und auf jeden Fall ist es sehr mühsam, eine Karte nach der Geschichte zu zeichnen.
Das war ja auch eines der Zitate, die Amazon Prime veröffentlicht hat, als es die ersten Spoiler oder Infos zur damals kommenden Herr der Ringe-Serie auf Amazon Prime gab.
Stimmt, das war ja, die haben nur diese eine Karte gepostet mit dem Zitat.
Ja.
Oder irgendwie sowas, ja. Wo dann Numenor drauf war, wo alle ausgerastet sind. Ach, das war schön. Damals, 2017, als die Welt noch ein bisschen freundlicher war.
Ja, also das war faszinierend. Oder das ist halt faszinierend, dass Tolkien auch diesen Punkt für sich so als so wichtig empfindet.
Ja, und ich meine, ohne wird die Geschichte nicht so funktionieren, wie sie heute funktioniert, glaube ich.
Und das ist ja auch etwas, was Tolkien meiner Meinung nach von vielen anderen Autoren unterscheidet, dass er halt wirklich eine Welt geschaffen hat, oder andersrum, dass er eine Welt geschaffen hat und diese dann mit Geschichten mehr oder weniger gefüllt hat. Oder nein, das stimmt gar nicht. Ich hatte am Anfang gesagt, Sprachen erfunden, die dann Völker zugewiesen, die dann natürlich irgendwie diese Sprachen lernen mussten, also die eine Background-Story brauchten, und er dann festgestellt hat, er braucht halt wirklich etwas, dass das alles zusammenhält, dass das alles unter ein Dach bringt und dass es halt auch funktioniert. Und das geht halt ohne Karten nicht.
Bei Hobbit und Herrn der Ringe hat es schon wieder eine andere Dimension so spät bekommen, aber ja, vor allem bei den ersten Karten ist das ein Faktor.
Man darf ja auch beim Hobbit nicht vergessen, dass das eigentlich eine Geschichte war, die er seinen Kids abends zur Weihnachtszeit vorgelesen hat, bis sie keine Lust mehr darauf hatten. Das war dann im etwa. Der ursprüngliche Hobbit war ja auch gar nicht in, ich sag mal, Mittelerde angesiedelt. Das wurde ja dann im Nachgang erst ja angeflanscht, und auch als der Herr der Ringe herauskam, wurde der Hobbit nochmal überarbeitet, dass er sich halt eben besser an den Herr der Ringe angliedert. Mhm. Aber die Ursprungfassung vom Hobbit war ja auch nie für sein Legendarium in der Form jetzt von vornherein konzipiert.
Wobei es von Anfang an ja diese Einbindungen gab, also Gondolin und ja, ich meine, die Elbenhallen vom Elbenkönig, das war ja schon damals sehr angelehnt an Menegroth oder Nargothrond, glaube ich. Es gibt ja diese Zeichnungen auch. Und ja. Nargothrond sieht da genau aus wie die Hallen des Elbenkönigreichs oder irgendwie so war das. Also der Einfluss ist ja immer da gewesen. Und bei den Herrn der Ringe-Karten, das ist so ähnlich, wie er auch sich Notizen gemacht hat. Die hat er auch teilweise sehr chaotisch gemacht. Und wenn man sich die allererste Karte ansieht, kommen wir auch noch in einer späteren Folge dazu. Ich hau hier einfach nur Gedanken raus heute.
Ja.
Der hat die Karte gemalt, relativ vom Anduin weg. Und dann hat er einfach, wenn ihm das Papier ausgegangen ist, hat er einfach ein Papier dran geklebt und da weitergemalt.
Oh ja, die haben wir diese Karte haben wir in Oxford gesehen, in der ersten Ausstellung.
Krass.
Das hatte was, so dieses, Mist, mir fehlt hier etwas, ja okay, dann klebe ich da noch was dran.
Ja, und am Ende hat's funktioniert, also das.
Ja.
Da kann ich aber auch noch quasi die Karte, die wir ja im Herrn der Ringe sehen, die hat ja nicht er dann gezeichnet, sondern sein Sohn angefertigt.
Ja.
Was aber noch wilder ist, die Karte, die wir heute in den meisten Büchern drin haben, hat Tolkien selbst nie gesehen. Also J.R.R. Christopher schon.
Ja, ja.
Weil 1980 wurde die komplett überarbeitet.
Okay. Ja, also wie gesagt, ihr seht schon, auch ich lerne nicht nur über Karten Neues, also nicht nur über die Karten direkt, sondern halt auch nochmal so zeitgeschichtlich. Das heißt, auch für Leute, die der Ansicht sind, vieles oder schon alles zu wissen, ist dieser Podcast definitiv auch geeignet, weil ich verspreche euch, Lukas wird mit Sicherheit noch die ein oder andere Wendung raushauen im Laufe der Zeit oder Einblicke geben oder im Gespräch auch drauf kommen, die man so alleine vielleicht nicht gefunden hat.
Und ich glaube, wir werden da in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich Jahren viel miteinander noch entdecken können.
Das hoffe ich doch sehr. Also ich freue mich schon wahnsinnig und bin sehr, 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 sehr gespannt.
Ja, und hoffentlich kriege ich endlich mal meinen Arsch hoch mit den Karten.
Das hoffe ich auch.
Jetzt habe ich eine Motivation mehr.
Ja. Hast du denn noch irgendein, oder möchtest du schon mal irgendwie ankündigen, was wir in der ersten, dann sag ich mal, regulären Folge thematisieren werden? So ein gewisses Foreshadowing.
Also ich glaube, die erste reguläre Folge, da werden wir vielleicht für manche ein bisschen zäh, aber ich glaube, das ist wichtig, mal so ein allgemeines Karten-101 machen.
Okay.
So, was ist eine Nordung? Was ist UCM-REF, dürfte es gewesen sein? Weil das wird auch für uns wichtig, weil wenn wir dann über Karten später reden werden, müssen wir mal wissen, was ist ein Planquadrat? Ja. Wie teilen wir vielleicht für uns eine Karte in Planquadrate ein? Da wird es dann auch die ersten Arbeitsblätter dann schon hoffentlich geben. Einfach aus dem Grund, wenn wir in Zukunft auf einmal reden über, keine Ahnung, AM28, da macht dieser Fluss diese Schlängelung.
Ja.
Und keiner weiß, was das heißt. Das ist dann ein bisschen ein Problem. Das heißt, ja, nächstes Mal wird technisch.
Ich bin gespannt. Und wann es soweit ist, werden wir rausfinden. Mein Kalender ist nämlich gerade noch ein wenig sehr voll. Wir brauchen jetzt auch noch ein bisschen Zeit, bis die Folge dann auch überall veröffentlicht ist. Und ich meine, wenn ihr das hört, ist das ja schon alles erledigt. Aber wir müssen ja jetzt noch mit dem Podcast, der ja gerade eben erst startet, was die allererste Folge ist, ja, losgelegt. Und wie gesagt, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns irgendwie Feedback schickt. Ob das ist, wie ihr das Konzept findet, ob ihr Ideen habt, ob ihr Wünsche habt, was euch besonders gut gefallen hat. Aber vielleicht auch, wenn euch etwas nicht gefallen hat oder wenn ihr sagt, Mensch, ihr müsst vielleicht etwas detaillierter werden. So, ihr benutzt da Begrifflichkeiten, die ich als Noob so überhaupt nicht kenne. Immer her damit. Nur wenn ihr sagt, Mensch, da habe ich was nicht verstanden, können wir darauf eingehen. Und natürlich macht Lukas das für mich, damit ich endlich die Karten verstehe und Lukas endlich mit seinem Projekt weiterkommt. Aber wir wollen das natürlich mit euch machen. Wir wollen euch mitnehmen. Wir wollen möglichst viele Menschen auf Tolkiens Karten, auf Tolkiens Spuren bringen und halt einfach zeigen, dass es neben dem reingeschriebenen Text auch noch so viel mehr zu entdecken gibt. Und das haben wir bei den Briefen schon gemerkt und das merken wir jetzt mit Sicherheit auch hier bei den Karten, wo es dann vielleicht einfach nochmal so Klick macht, warum vielleicht die ein oder andere Entscheidung, rechts rum und nicht links rum zu gehen oder welche Alternativen es gab oder gab es wirklich nur die Alternative, durch Moria zu laufen, nachdem der Caradhras durch war? Das sind halt so Sachen, auf die werden wir mit Sicherheit im Laufe der Zeit zu sprechen kommen. Und darauf freue ich mich schon.
Es wird ein Fest.
Ja. Und dann würde ich sagen, schließen wir es auch hier heute mit der ersten Folge schon ab, würde ich sagen, oder? Hast du noch irgendetwas?
Ja, wir brauchen noch einen coolen Beendigungsspruch, glaube ich, oder?
Ja. Hast du noch keinen?
Ja, geht raus und erkundet die Welt, habe ich mir so gedacht.
Ja, aber Tolkiens Welt dann bitte, ja. Sie sollen ja wieder zurückkommen.
Beides.
Oder zurückfinden. Aber das funktioniert ja noch nicht. Wir haben ja noch keine Kartenlehre gemacht. Die Leute wissen ja noch gar nicht heutzutage, wie man eine Karte bedient. Nein, also auch da lassen wir uns noch was Schönes überlegen. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank, Lukas, für die erste Einführung. Ich freue mich auch, dass es jetzt nach 17 Monaten geklappt hat. Und ihr da draußen, ne, für euch der Tipp, ich mach keine Witze. Wenn ich also sage, dann kann euch Lukas das bestätigen. Dann dauert's vielleicht mal etwas länger, aber der nächste Podcast kommt bestimmt.
Und ich wurde auch nicht dazu gezwungen. Also.
Genau. Er macht das hier freiwillig. Also Lukas, vielen, vielen lieben Dank und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Ja, ich auch. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.